Christine, schläfst du mehr am Wochenende?
Ja, ich kann am Wochenende auch echt easy mal 9 bis 10 Stunden schlafen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich brauche das echt nach einer anstrengenden Arbeitswoche auch, um dann nach dem Wochenende erholt in die neue Woche starten zu können.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute darüber, ob wir Schlaf am Wochenende nachholen können. Viele kennen es, wenn die Woche voller Termine ist, sparen wir manchmal an unserem Schlaf und schlafen dann eben erst am Wochenende so richtig aus. Und es fühlt sich dann so an, als hätten wir das Schlafdefizit der Woche wieder reingeholt. Aber geht das?
Ja, und selbst wenn das geht, dann ist ja die Frage, wie macht unser Körper das und welche möglichen Folgen hat das? Diese und weitere Fragen klären wir heute.
Und am Ende unserer Folge wieder unser Schlafmythen-Check. Da schauen wir uns heute an, ob es einen Punkt am Abend gibt, an dem wir müde sind und schlafen gehen könnten. Und ob, wenn wir den dann überschreiten und wach bleiben, wir erst wieder auf unseren nächsten müden Punkt warten müssen. Wir sprechen hier bei Überschlafen jede Woche über ein neues Schlafthema. Und ihr könnt uns schreiben, wenn ihr Vorschläge habt. Überschlafen@deutschlandfunknova.de ist unsere Mailadresse. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann gebt uns unbedingt eure Stimme beim Deutschen Podcastpreis.
Unter www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/über-schlafen könnt ihr für uns abstimmen. Und das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes.
Und wer sind wir überhaupt? Bei mir Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Du kannst uns alle Fragen rund ums Thema Schlaf beantworten.
Ja, hoffentlich. Und du bist Ilka Knigge, du bist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Danke dir. Christine, lass uns mal am Anfang unserer Folge ganz grundsätzlich schauen, warum ist Schlaf überhaupt so wichtig für unsere Energiespeicher, dass wir, wenn er uns fehlt, dann einfach nicht mehr richtig funktionieren?
Schlaf ist zunächst mal einfach ganz zentral dafür, dass unser Körper gut und ich würde fast sagen normal funktioniert. Mhm. Er ist wichtig für unser Immunsystem, unseren Stoffwechsel und auch, dass so kleine Verletzungen oder Dinge, die am Tag eben kaputt gehen, repariert werden. Also zum Beispiel so kleine Verletzungen in der Muskulatur. Mhm. Und er ist aber auch dafür wichtig, dass unser Gehirn richtig funktioniert. Also das merken wir ja auch, wenn wir zu wenig schlafen. Und dann sind wir unkonzentrierter und dann ist unsere geistige oder wir sagen kognitive Leistungsfähigkeit einfach nicht so gut.
Absolut.
Und dazu kommt auch, dass so während der Wachheit sich im Gehirn Stoffe ansammeln, die entstehen einfach so durch die Aktivität der Nervenzellen und die machen uns müde. Also ein Stoff, der da immer wieder so aufgebracht wird in den Diskussionen, ist das sogenannte Adenosin. Mhm. Kennen manche noch so aus diesem Begriff Adenosintriphosphat, ATP. Das kennt man so aus dem Biounterricht. Da wird es oft als so Treibstoff der Zelle, also als Energielieferant bezeichnet.
Mhm. Ja.
Und dieses Adenosin, also ein Stoffwechselprodukt, was sich am Tag im Gehirn anlagert und das uns müde macht, dieses Adenosin, das wird im Schlaf ausgeschwemmt. Das heißt, im Schlaf geht es eigentlich darum, so ein Ausgangszustand wieder herzustellen, von dem wir dann eigentlich am Tag zehren. Mhm. Und dieses Gefühl, dass der Energiespeicher oder so dieser innere Akku, dass der leer ist am Abend oder eben auch wenn wir nicht genügend schlafen, das entsteht vermutlich aus der Kombination von körperlichen Prozessen, die dann eben nicht mehr optimal ablaufen oder für die, weil wir eben zu wenig geschlafen haben, einfach nicht genügend Zeit war.
Vielleicht ein bisschen so, als wäre unser Gehirn ein WG-Zimmer. Ne? Wir nutzen das, da sammelt sich dann vielleicht Staub an oder Krümel. Vielleicht haben wir gesnackt am Schreibtisch, während wir eine Hausarbeit geschrieben haben und da krümelt es jetzt. Oder so Klamotten. Ich meine, wir kennen alle den Stuhl, ja, da sammelt sich auch einiges an. Und irgendwann wollen und müssen wir dann aufräumen. Vielleicht kommt ja auch Besuch.
Ja, und weil wir nicht genügend Zeit eingeplant haben, schaffen wir es zwar ein bisschen aufzuräumen, aber die Klamotten, die werfen wir einfach nur in den Schrank. Da schaut der Besuch hoffentlich ja nicht rein. Und Staubsaugen, ja, da müssen wir halt einfach hoffen, dass dem Besuch die Staubmäuse nicht auffallen.
Also wir müssen den Ausgangszustand, den aufgeräumten Zustand, in dem alles gut funktioniert, in dem wir wissen, wo unsere Sachen sind und die nicht unter irgendwelchen Krümeln vergraben sind, wiederherstellen. Lass uns mal ganz kurz an der Stelle auch noch klären, was passiert denn mit uns, wenn wir unter langfristigem Schlafmangel leiden, also im Prinzip über einen langen Zeitraum hinweg immer zu wenig schlafen?
Ja, wäre langfristig, also vielleicht sogar über viele Jahre hinweg, das wäre so für mich die Definition von langfristig, zu wenig schläft, profitiert einfach weniger von den gesundheitsfördernden Effekten von Schlaf. Also wie immer kann man natürlich auch das Risiko für Einzelpersonen aus Studien jetzt nicht ableiten. Ich würde sagen, der Schlaf ist ein Puzzleteil von vielen in dem Zusammenhang. Aber wir wissen eben, langfristig steigt bei zu wenig Schlaf. Und das heißt in den meisten Studien weniger als 7 Stunden Schlaf pro Nacht. Mhm. Das Risiko zum Beispiel für Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes Typ 2, aber auch Übergewicht. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie beispielsweise Bluthochdruck, aber auch für psychiatrische Erkrankungen wie zum Beispiel die Depression. Und wenn man sich das so anschaut oder in dem Fall anhört, dann verwundert es natürlich auch nicht, dass das Risiko, früher zu versterben, steigt, wenn man langfristig zu wenig schläft. Aber mir ist es an der Stelle auch wichtig zu betonen, der Schlaf ist ein Faktor. Und wenn ihr jetzt nicht gut schlaft, dann ist, glaube ich, eine lösungsorientierte Perspektive hilfreicher. Also stresst euch nicht, denn das verbessert den Schlaf mit ziemlich großer Sicherheit nicht.
Oh ja.
Ich glaube, man sollte sich dann eher fragen, was kann man denn tun, um auch wieder besser zu schlafen?
Dann lass uns doch mal zurückgehen zu Schlaf nachholen und mal schauen, wie viele Menschen das überhaupt machen, so am Wochenende. Ich habe eine interessante Umfrage gefunden von TNS Infratest. Das ist ein Meinungsforschungsinstitut. Gibt es heute nicht mehr, aber die meisten kennen wahrscheinlich Infratest DMAP. Das ist quasi so der Nachfolger. Die Umfrage, die ist also schon was älter, aber ich finde sie sehr spannend. Da haben fast 19.000 Leute am sogenannten sozioökonomischen Panel teilgenommen. Das ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung im Auftrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Das ist also eine sehr große Gruppe von Menschen gewesen und die wurden einmal gefragt, wie viele Stunden schlafen sie nachts an einem normalen Werktag? Und dann auch noch, wie viele Stunden schlafen sie nachts am Wochenende? Und das Spannende ist, unter der Woche, da hat die Option 7 Stunden die meisten Stimmen. Da sagen etwa 36% der Leute, ja, unter der Woche habe ich 7 Stunden geschlafen. Und am Wochenende haben die meisten Leute 8 Stunden gesagt. Und zwar ganze 37,6% der Befragten. Also das verschiebt sich ziemlich genau an der Stelle, dass die Leute dann sagen, am Wochenende 8 Stunden. Mhm. Und ich würde ja daraus schließen, Nachschlafen ist ein Ding. Hast du noch andere Daten gefunden? Also was weiß man darüber, wie viele Leute am Wochenende versuchen, den Schlaf nachzuholen, den sie unter der Woche nicht kriegen?
Also in der wissenschaftlichen Literatur konnte ich jetzt konkrete Zahlen dazu, wie viele Menschen das machen, nicht finden. Das ist aber auch für Schlafforschende jetzt keine besonders spannende Frage, sondern uns interessiert eher, was passiert da oder welche Konsequenzen hat das.
Alles klar.
In einer ganz großen Analyse von Schlafdaten von mehr als 1 Million Menschen habe ich aber gefunden, dass dieses Muster, dass man am Wochenende eben länger schläft, nur bei Menschen vorzukommen scheint, die zur Schule gehen oder arbeiten.
Ah, und ja, okay.
Da war es so, dass viele Schulkinder am Wochenende länger geschlafen haben als an Schultagen. Und bei der Hälfte der Kinder waren das 30 Minuten, die sie eben am Wochenende länger geschlafen haben. Bei Jugendlichen war es dann sogar noch mehr. Da waren es 75 Minuten, die Hälfte mehr geschlafen hat.
Oh,
und bei arbeitenden Erwachsenen war es ungefähr 1 Stunde.
Ist das dann pro Nacht 1 Stunde mehr?
Das ist am Wochenende dann.
Ah, das ganze Wochenende,
also am
okay.
Genau, also die Analyse war jetzt einfach, die haben Unterschieden zwischen Wochentagen, also Arbeitstagen oder Schultagen und Wochenende. Und jetzt muss man sich halt überlegen, dass man einen doch so starken Effekt in einer sehr großen Stichprobe findet, das spricht schon auch dafür, dass es ein weit verbreitetes Phänomen ist, dass man eben am Wochenende länger schläft als unter der Woche.
Wir haben es ja auch immer mal wieder hier im Podcast schon festgestellt, Schulkinder und eben alle, die morgens zur Arbeit müssen, die müssen ja auch sehr früh raus, vielleicht zu früh, ne?
Ja, also der Schlaf wird morgens einfach durch die sozialen Rhythmen, also Schulbeginn oder auch Arbeitszeiten begrenzt. Das bedeutet, man muss eben aufstehen, bevor all die Prozesse abgeschlossen sind, die eben im Schlaf ablaufen und dazu beitragen, dass wir am Morgen erholt und erfrischt aufwachen und die auch dafür sorgen, dass wir eben langfristig von diesen gesundheitsförderlichen Aspekten des Schlafs profitieren. Mhm. Ein Kollege von mir hat da mal einen, finde ich, ganz guten Vergleich genannt. interessant. Und zwar, wenn man eben morgens zu früh aufsteht, also bevor diese Prozesse abgeschlossen sind. Das ist wie, wenn man halt den Geschirrspüler aufmacht, bevor das Programm ganz durchgelaufen ist. Dann ist das Geschirr halt irgendwie noch ein bisschen dreckig. Ja. Und man muss auch sagen, besonders Menschen mit einem späten Chronotyp, also die eine Präferenz für ein eher späteres Schlaffenster haben, sind da benachteiligt, weil die können manchmal gar nicht so früh ins Bett gehen, die werden nicht so früh müde, dass sie dann auch auf ausreichend Schlaf kommen. Und dementsprechend findet man in Studien auch, dass Menschen mit einem eher späteren Chronotyp am Wochenende auch mehr Schlaf nachholen.
Sogenannte Eulen, wenn es ganz extrem ist. Mhm. Wenn ihr da reinhören wollt, haben wir eine ganze Folge dazu gemacht, zu den Chronotypen. Lass uns noch mal ganz genau schauen auf diese kleinen Schlafdefizite unter der Woche. Wie wirkt sich denn so ein bisschen zu wenig Schlaf auf unseren Tag aus? Also sehr viel zu wenig, das kennen wir. Darüber haben wir auch schon mal ausführlich in unserer Schlafmangelfolge gesprochen. Aber sagen wir mal, es geht vielleicht um eine Stunde zu wenig Schlaf. Was macht das mit unserem Tag?
Also eine Stunde weniger als man braucht pro Nacht und das für eine ganze Woche, das finde ich schon echt ganz schön viel. Mhm. Und so eine Woche mit zu wenig Schlaf, das merken wir alle, das macht halt erstmal müde.
Ja.
Und dazu kommt, es wird schwieriger, über einen längeren Zeitraum aufmerksam zu sein. Es kommt vielleicht sogar zu so kurzen Aussetzern. Und auch das Gedächtnis und die Steuerung des eigenen Verhaltens leidet. Also man hat sich vielleicht einfach nicht mehr so gut unter Kontrolle. Man wird auch langsamer und Aufgaben bewältigt man auch mit weniger Genauigkeit.
Mhm.
Und je mehr Nächte hintereinander wir zu wenig schlafen, desto stärker werden eben auch diese Effekte.
Jetzt weiß ich von dir, du sagst immer Schlaf nachholen. Ja, das geht. Ich weiß aber, dass du das vor allem dann gesagt hast, wenn wir darüber gesprochen haben, dass man mal eine Nacht feiert und vielleicht wenig schläft oder eben mal eine Nacht wenig schläft, weil man jetzt früh aufbricht, um in den Urlaub zu fahren, zu einer Bergtour, sowas. Also zusammengefasst, es ging immer so um eine kurze Nacht, die man ausgleichen kann, ne?
Ja, also Schlaf nachholen, das geht. Man muss aber auch sagen, im Idealfall schläft man natürlich in den meisten Nächten ausreichend. Aber manchmal geht das halt einfach nicht. Das geht mir und dir sicher auch genauso wie unseren Hörerinnen und Hörern. Und wenn wir jetzt gerade mal ans Wochenende denken, wo wir dann so richtig schön ausschlafen können, vielleicht sogar manchmal auch länger als benötigt, weil es ja auch einfach irgendwie schön ist, da kompensieren wir dann zu wenig Schlaf unter der Woche sicher über die Schlafdauer.
Mhm.
Aber ganz wichtig und spannend ist auch, wir müssen nicht jede Minute eins zu eins nachholen. Unser Körper holt auch ganz von alleine Schlaf nach, indem er nämlich die Tiefschlafphasen länger macht und den Tiefschlaf auch etwas tiefer, beziehungsweise man könnte sagen effektiver macht.
Tieferer Tiefschlaf, finde ich gut.
Ja, genau. Und für alle, die häufiger mal nicht so gut schlafen, ist das vielleicht auch eine schöne Info. Eine schlechte Nacht erhöht deshalb auch die Wahrscheinlichkeit, dass auf eine schlechte eine gute folgt.
Oh, das finde ich auch so entspannend. Aber ich meine, wir sprechen ja jetzt nicht von einer Nacht, sondern wirklich von mehreren. Ne? Wir sprechen davon, immer unter der Woche zu wenig zu schlafen und dafür am Wochenende mehr. Also wir bauen so ein Schlafdefizit über mehrere Tage auf und müssen das dann immer am Wochenende irgendwie kompensieren. Mhm. Was tut unser Körper da?
Ja, im Endeffekt ist es einfach dann eine Kombination von sicher erhöhter Schlafdauer und tieferem Schlaf. Letztlich ist der Effekt von mehreren Nächten mit zu wenig Schlaf hintereinander einfach stärker als jetzt von einer Nacht mit beispielsweise einer Stunde zu wenig.
Ja, es ist echt spannend, wenn man sich anschaut, wie über dieses Thema in den letzten Jahren so berichtet wurde. Ich habe mal zwei Überschriften mitgebracht. Die eine lautet Studie. Schlafdefizit lässt sich am Wochenende ausgleichen. Also klingt erstmal super Neuigkeiten, das schreibt der Spiegel Ende Mai 2018. Und die zweite lautet, Ausruhen am Wochenende, Schlafmangel lässt sich nicht ausgleichen. Also genau das Gegenteil, das ist eine Überschrift von unseren KollegInnen vom Deutschlandfunk und der Artikel mit dem passenden Beitrag wurde am 1. Mai 2019 veröffentlicht, also ungefähr ein Jahr später. Und der Grund sind zwei verschiedene Studien, eine von Forschenden aus Schweden und eine von Forschenden aus den USA. Komm, wir fangen mal so ein bisschen an, die aufzudröseln. Fangen wir mit der aus Schweden an. Die sagt, am Wochenende nachschlafen, das geht. Und die Forschenden, die haben da echt viele Daten ausgewertet. Wie sind die denn da vorgegangen?
Das war, wir nennen das eine Längsschnittstudie und das bedeutet, man untersucht dieselben Menschen mehrmals im Laufe der Zeit oder man untersucht sie einmal und misst dann irgendwie ein Outcome, einen Faktor nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Es geht also über einen längeren Zeitraum. Und die Forschenden haben hier insgesamt rund 38.000 Probandinnen und Probanden eingeschlossen. Die haben zu Beginn einen ausführlichen Fragebogen beantwortet zu ihrem Lebensstil und auch zu medizinischen Befunden. Und sie wurden auch gefragt, wie viele Stunden sie an Arbeitstagen bzw. an freien Tagen, also am Wochenende zum Beispiel, schlafen. Und 13 Jahre später hat man dann geschaut, wer von diesen 38.000 Personen in der Zwischenzeit verstorben war und auch woran.
Was war das Ergebnis?
Ja, sie haben gefunden, dass 5 Stunden Schlaf oder weniger, also schon sehr wenig, an Arbeitstagen und freien Tagen, also sowohl unter der Woche als auch am Wochenende, die Sterblichkeit erhöht hat. Also für diese Personen war das Risiko, innerhalb dieser 13 Studienjahre verstorben zu sein, um 65% erhöht gegenüber denjenigen, die angegeben hatten, immer 6 bis 7 Stunden zu schlafen. Und auch diejenigen, das muss man sagen, die immer lang schliefen, also mindestens 9 Stunden, die hatten ein erhöhtes Risiko zu versterben. Wobei, da muss man sagen, während wir davon ausgehen, dass zu wenig Schlaf wirklich auch dazu beiträgt, dass man Erkrankungen entwickelt, dass man früher verstirbt, ist das bei eher einer langen Schlafdauer, da ist diese kausale Beziehung nicht so klar. Also da geht man eigentlich eher davon aus, dass es vielleicht eine zugrunde liegende Erkrankung gibt, aufgrund derer die Menschen ein erhöhtes Schlafbedürfnis haben und dass dann nicht der Schlaf kausal daran beteiligt ist, dass sie versterben oder früher versterben, sondern eben diese Erkrankung.
Also einfach anderer Zusammenhang, andere Reihenfolge sozusagen. Ja, etwas führt zu mehr Schlaf und dieses Etwas führt auch dazu, dass die Menschen früher versterben.
Genau, genau. Und interessant war jetzt in dieser Studie aus Schweden auch bei einem Muster, bei dem die Teilnehmenden unter der Woche weniger, also 5 Stunden oder weniger schliefen und am Wochenende dann Schlafen nachgeholt haben. Da war die Sterblichkeit nicht erhöht. Und das erklärt eben die Schlussfolgerung der Autorinnen und Autoren dieser Studie, dass man am Wochenende wohl Schlaf nachholen kann.
Das bedeutet an der Stelle, also wenn man unter der Woche nicht auf seinen Schlaf kommen kann, auf ausreichend Schlaf kommen kann, auch wenn das natürlich am besten wäre, dann sollte man nach den Ergebnissen dieser Studie auf jeden Fall am Wochenende seinen Schlaf nachholen und das funktioniert dann gut, richtig?
Ja. Und man muss aber auch sagen, es gibt natürlich ein bisschen Einschränkungen bei dieser Studie. Zum Beispiel hat man die Leute nur einmalig am Anfang nach ihrem Schlafmuster befragt und zum Beispiel nicht geschaut, wie sich das im Laufe der Zeit verändert. Und ich meine, 13 Jahre, das ist eine lange Zeit, da kann sich viel verändern. Und man muss auch sagen, es ist für viele Menschen recht schwierig, ihre Schlafdauer genau zu schätzen. Also das merken manchmal auch diejenigen, die einen Schlaftracker haben. Da unterscheidet das subjektive Gefühl oder die Einschätzung sich doch recht stark dann von dem, was der Tracker eigentlich ausgibt.
Ja. Die Forschenden, die bringen ja Sterblichkeit und Schlafmangel über eine lange Zeit zusammen. Also mal einfach gesagt, irgendwie muss da was dran sein, dass Leute mit Schlafmangel früher sterben oder Leute, die früher sterben, Schlafmangel hatten. Weiß man etwas über diesen Zusammenhang denn vielleicht auch aus anderen Untersuchungen? Also so, dass man jetzt an der Stelle sagen könnte, so ja, das war uns bekannt und das könnte schon passen?
Ja, also dieses Ergebnis, das war nicht weiter überraschend. Dass Menschen, die dauerhaft zu wenig schlafen, früher versterben, ist auch aus anderen Studien bekannt. Mhm. Welche Rolle aber der Schlaf da jetzt im Vergleich zu anderen relevanten Faktoren, wo wir wissen, die wirken sich negativ auf die Gesundheit aus, sowas wie Rauchen oder Übergewicht oder so, welche Rolle da der Schlaf spielt im Vergleich zu diesen Faktoren, das konnte man natürlich in dieser Studie nicht klären. Und ich will damit einfach auch nochmal sagen, es lohnt sich, auf ausreichend Schlaf zu achten, aber wenn man das mal nicht schafft, dann gibt es auch keinen Grund, jetzt in Panik zu verfallen.
Wir können also zusammenfassen aus Studie 1, die sagt, wenn wir unter der Woche zu wenig schlafen und das am Wochenende nachholen, dann ist das alles insgesamt nicht so schlimm. Unsere Sterblichkeit, die erhöht sich dann nicht. Gucken wir auf Studie 2. Die stammt aus den USA und die Forschenden, die sagen im Prinzip das Gegenteil. Die sagen nämlich, am Wochenende Schlaf nachholen, das funktioniert nicht. Also wir können, wenn wir unter der Woche einfach immer zu wenig schlafen, immer mit einem Schlafdefizit rumlaufen, jetzt nicht uns am Wochenende hinlegen und dann ist alles wieder fein, sondern die sagen auch schon, dieses Schlafdefizit unter der Woche, das könnte uns krank machen. Wie kommen die da drauf?
Die Studie, die war ganz anders aufgebaut als die erste und es ist deshalb auch wirklich schwierig, die beiden zu vergleichen. Also es war eine viel kleinere Studie, viel weniger Teilnehmende, aber dafür extrem gut kontrolliert. Und die Forschenden haben für ihre Studie junge und gesunde Erwachsene ins Schlaflabor eingeladen und dort haben sie untersucht, was die Auswirkungen auf den Stoffwechsel der Teilnehmenden waren. Die haben zunächst 4 sehr kurze Nächte gehabt, also in denen haben sie nur 5 Stunden geschlafen und an einem in Anführungszeichen Wochenende, da durften die Probandinnen und Probanden dann aber so lange schlafen, wie sie wollten und es waren mindestens 10 Stunden, die sie im Bett liegen mussten. Und danach, da kam dann nochmal eine kurze Nacht. Und verglichen haben die Forschenden eben die Auswirkungen dieses Musters auf den Stoffwechsel mit einer Gruppe von Teilnehmenden, die ausschließlich kurze Nächte hatte, also kein Wochenende.
Was haben Sie dabei festgestellt?
Bei den Auswirkungen des Schlafmusters auf den Stoffwechsel, da haben die Forschenden sich auf die sogenannte Insulinempfindlichkeit konzentriert. Also sie haben sich gefragt, wie gut der Körper auf das Hormon Insulin reagiert, das ja wichtig ist, damit Zucker in die Zellen gelangen kann. Und eine geringere Empfindlichkeit, das ist nicht gut. Also man könnte auch sagen, es ist so ein Vorläufer von Diabetes Typ 2. Und jetzt war es so, die Teilnehmenden, die immer nur 5 Stunden schlafen dürfen, also die kein Wochenende hatten, die hatten eine verringerte Insulinempfindlichkeit. Also es gab negative Effekte des Schlafmangels auf den Stoffwechsel.
Die Forschenden aus den USA, die deuten ja da auch an, nachschlafen, also am Wochenende zu glauben, man könne jetzt Schlaf nachholen, das soll noch ungesünder sein als der dauerhafte Kurzschlaf hier mit der veränderten Insulinempfindlichkeit. Kann das sein?
Also zumindest, wenn man sich eben diese Insulinempfindlichkeit anschaut, dann legt das diese Studie nahe. Weil bei denen, die am, in Anführungszeichen, Wochenende Schlaf nachholen durften und dann nochmal für eine Nacht zurück in den Arbeitsmodus mussten, also eben nur 5 Stunden geschlafen hatten, da war die Insulinempfindlichkeit in dieser Studie sogar noch stärker reduziert als bei denen, die immer kurz geschlafen hatten, also kein Wochenende hatten.
Okay, das heißt, wenn wir auf diese Studienergebnisse gucken würden, würde das sogar heißen, wenn wir versuchen, Schlaf am Wochenende nachzuholen, wenn wir da länger schlafen, dann könnte das sogar noch schlechter sein, als wenn wir einfach so mit einem Schlafdefizit weiter durch unser Leben rennen. Lass uns mal beide Studien zusammenbringen. Die Ergebnisse, die sind ja völlig konträr. Ja, die erste Studie von den Forschenden aus Schweden, die sagt, es ist super, wenn wir Schlaf am Wochenende nachholen können und damit macht das Schlafdefizit der Woche uns jetzt nicht krank. Die andere sagt sogar im Gegenteil, wenn wir am Wochenende versuchen nachzuholen, dann kann uns das krank machen. Könnten wir uns ja fragen, wer hat recht?
Es haben natürlich beide recht. Also in der Wissenschaft ist nicht ein Ergebnis richtiger als das andere. Man kann aber darüber diskutieren, welche Schlussfolgerungen man daraus zieht. Man muss sagen, die erste Studie, die hat einen recht groben Blick auf dieses Phänomen geworden. Wie so eine Adlerperspektive könnte man sich das vorstellen. Der Zeitraum war sehr lang, aber so wie der Schlaf erfasst wurde, muss man die Ergebnisse vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und es ist natürlich auch Sterblichkeit als Endpunkt, ist halt wirklich irgendwie so der finale Endpunkt. Die zweite Studie, die war eher so das Gegenteil. Also ein ganz kurzer Zeitraum, nur rund 14 Tage wurden die Teilnehmenden untersucht, was sehr stark kontrolliert und ein ganz spezifischer Gesundheitsmarker, also eben diese Insulinempfindlichkeit, wurde gemessen. Das ist echt eher so eine Lupen- oder Mikroskopperspektive im Vergleich zu dieser Adlerperspektive.
Das heißt, wir haben eigentlich 2 so Extreme, ja, sagst du? Also einmal so sehr genau hingeschaut, sehr kontrolliert, kurzer Zeitraum und einmal so ein Riesenzeitraum, ja, ganz viele Daten und dann. Würdest du daraus schlussfolgern, wir bräuchten eigentlich einfach noch mehr Studien?
Ja, bestimmt. Ich denke trotzdem, dass man aufgrund der aktuellen Datenlage Empfehlungen geben kann. Also es ist sicher gut zu versuchen, an den meisten Tagen auf ausreichend Schlaf zu kommen. Und da empfehlen wir bei gesunden Erwachsenen 7 bis 9 Stunden Schlaf pro Nacht. Wenn das mal nicht klappt, dann geht die Welt aber auch nicht unter. Und die Forschenden sind sich heute eigentlich auch einig, wir sollten dann auch Schlaf nachholen. Und das ist ja auch was, was wir von uns aus tun. Man muss ja auch sagen, das wirkt sich ja auch dann positiv auf das Wohlbefinden aus, auf die Leistungsfähigkeit. Das sind alles Punkte, die auch in dieser Studie aus den USA jetzt gar nicht untersucht wurden.
Mhm. Dann würdest du sagen, also lieber Schlaf am Wochenende nachholen als gar nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also eben diese Studie aus den USA, über die wir gesprochen haben und die auf den ersten Blick so nahe liegt, man sollte das vielleicht besser nicht machen, das mit dem Schlaf nachholen, die ist wichtig. Aber sie hat eben, wenn man sich das so vorstellt, in einem Puzzle mit 1000 Teilen nur auf ein paar ganz wenige Teile fokussiert. Und eben wie gerade schon angedeutet, hätten sie vielleicht das Wohlbefinden der Teilnehmenden gemessen oder auch die Stimmung, dann hätte es gut sein können, dass das sich durch das Nachholen von Schlaf am Wochenende verbessert. Und dann hätte man vielleicht sagen müssen, also Insulinempfindlichkeit, die wird schlechter, aber wir haben eben auch andere Variablen, wie zum Beispiel die Stimmung oder das Wohlbefinden, wo es positive Auswirkungen gibt.
Ja, und ich finde, man fiebert ja auch so richtig hin mal auf eine gute, lange Nacht, wenn man weiß, oh, so die letzten, da musste ich irgendwie vielleicht Schicht arbeiten oder aus anderen Gründen früh raus und so. Ich finde, das ist für die Psyche doch immer auch immer so total wichtig. Ja. Das ist jetzt irgendwie so meine persönliche Perspektive. Ich arbeite ja manchmal auch krasse Schichten so, gerade diese Woche zweimal sehr früh. Und dann habe ich total darauf hingefiebert, heute mal so richtig zu schlafen, weißt du? Also so, dann denkt man sich das im Kopf so, oh. Und dann schlafe ich mal, solange ich einfach kann. Ich glaube, das geht vielen so.
Ja, da bin ich voll bei dir. Und das ist, also es ist eben etwas, was Wohlbefinden bringt und wo ich manchmal auch das Gefühl habe, ja, schlafen macht auch irgendwie Spaß.
Absolut, würde ich voll unterschreiben. Ich habe mich während der Recherche aber auch gefragt, was wäre so die Alternative, wenn wir jetzt sagen, okay, wir können am Wochenende nachholen und es gibt so vielleicht gute und schlechte Effekte davon, kann man ja vielleicht so zusammenfassen. Mhm. Wie könnten wir das umschiffen? Also könnten wir vielleicht mit Nickerchen arbeiten, wenn zum Beispiel dafür Zeit ist? Sind dann kleine Nickerchen unter der Woche vielleicht besser, als wenn wir so aufs Wochenende hinfiebern und da dann erst richtig schlafen?
Ja, so ein Powernap am Nachmittag, der kann natürlich den Effekt von einer sehr kurzen Nacht erstmal ausgleichen. Man fühlt sich danach erfrischt. Ob das jetzt auch eine Option ist, wenn man sich so die gesundheitlichen Effekte wie zum Beispiel Insulinempfindlichkeit anschaut, ob das irgendwie besser ist, als dann am Wochenende Schlaf nachzuholen, dazu müsste man eine Studie machen und die gibt's nicht und deshalb kann ich dazu auch nichts sagen.
Also können wir nur sagen, Powernaps, die bringen auf jeden Fall was. Dann lass uns mal gucken, wenn wir Schlaf nachholen müssen. Also wenn es einfach nicht anders geht. Ich meine, manche Leute haben ja auch ein Schlafdefizit, weil die Woche voll ist und dann hat man halt auch keine Zeit für den Powernap mal eben nebenbei. Ja. Was würdest du sagen, wie holen wir am besten nach? Würdest du sagen, dann gehen wir schon früh schlafen, vielleicht um 21 oder 22 Uhr? Oder klappt das dann vielleicht nicht für einige und die liegen dann eher nachts wach? Ich habe ja immer den Eindruck, dass es bei mir geht, wenn ich mal so richtig Schlaf nachholen muss. Aber da tickt ja auch jeder irgendwie unterschiedlich.
Ja, also ich habe das Gefühl, bei mir geht's nicht. Ich würde auch wirklich dazu raten, dann ins Bett zu gehen, wenn man das Gefühl hat, man kann gut einschlafen. Aber eben auch nicht zu früh, also nicht dieses, boah, ich bin so müde, ich gehe heute schon um 19 Uhr schlafen beispielsweise. Das ist so das Extreme. Ja. Als Orientierung kann man vielleicht wirklich so eine übliche Bettzeit an Arbeitstagen nehmen, wenn es die gibt. Sonst kann es einfach schwierig sein, einzuschlafen und das ist ja auch nicht besonders angenehm.
Also du würdest dann nicht um 21 Uhr ins Bett gehen, wenn du mal irgendwie eine anstrengende Woche hattest. Du bleibst dann wach bis zu deiner normalen Zeit und dann schläfst du einfach am Morgen länger, oder wie machst du das?
Ja, genau. Also es ist bei mir manchmal auch wirklich so, dann ist halt irgendwie am Abend noch Programm. Oder ich habe dann auch das Gefühl, ich möchte noch so ein bisschen Zeit für mich haben. Und dann gehe ich eher spät, manchmal vielleicht sogar eher später ins Bett als an Arbeitstagen.
Lustig, weil mich erschlägt das. Also ich war, kann ich ja hier mal erzählen, gestern um 21 Uhr im Bett, weil ich einfach vorher Schicht gearbeitet hatte. Ich brauche das dann. Ich schlafe dann sowieso ein. Also ich kann dann auch nicht einen Film gucken oder so. Ich krieg's nicht hin.
Ja, ist doch gut.
Was ist mit Leuten, die vielleicht nachhelfen wollen? Würdest du sagen, Melatonin dann einnehmen, damit man vielleicht um 21 Uhr schlafen kann? Macht das Sinn?
Nee, also die Müdigkeit oder Erschöpfung, die man ja dann spürt, sollte absolut ausreichen, um gut einschlafen zu können. Und Melatonin macht einfach nur dann Sinn, wenn der Schlaf-Wach-Rhythmus das Problem ist. Also wenn man da irgendwie zum Beispiel aufgrund von Schichtarbeit eine Verschiebung hatte, ist es beim Thema Schlaf nachholen am Wochenende aber eigentlich nicht. Deshalb kein Melatonin.
Heißt, du würdest einfach sagen, keinen Wecker stellen und mal gucken, was passiert.
Ja, bitte, genau. Wir hatten am Anfang der Folge ja so diesen Vergleich mit dem Programm des Geschirrspülers, dass wir dann immer zu früh abbrechen, wenn wir eben nicht ausreichend schlafen. Und wenn unser Schlafprogramm abgelaufen ist, dann wachen wir von selbst und ohne Wecker auf und das ist auch das Ziel.
Ach, es klingt so schön. Oder wir haben dann mal so richtig wieder das WG-Zimmer aufgeräumt und der Kleiderschrank ist auch leer geräumt und die Klamotten sind entweder in der Wäsche oder schön gefaltet und am Ende sieht alles wieder ordentlich aus und wir können wieder richtig funktionieren.
Staubmäuse gibt's auch nicht.
Ja, wir finden alles wieder und wir können uns in unserem Zimmer wieder richtig wohlfühlen. Dann kommen wir zu unserem Mythencheck.
Mhm. Über Schlafen. Mythencheck.
Ich höre diesen Mythos immer mal wieder und letztens hat mich noch eine Freundin drauf angesprochen, also bringe ich den hier heute mal mit und der lautet, es gibt so einen Punkt, an dem wir richtig müde werden am Abend, ganz individuell für alle von uns, vielleicht ein anderer, und wenn wir den übergehen, also wenn wir dann einfach wach bleiben, dann können wir erstmal nicht mehr pennen und müssen auf den nächsten, ich nenne es jetzt einfach mal, Einschlafzeitpunkt warten. Also ein bisschen sowas wie Hunger, weißt du? Also erst haben wir einen ganz dollen Hunger und wenn wir nichts zu essen parat haben, dann geht der bei manchen vielleicht auch wieder weg und kommt dann erst später wieder. Was ist da dran in Sachen Schlaf?
Du meinst wahrscheinlich sowas, man liegt irgendwie am Abend auf der Couch und wird dann so richtig, richtig müde und dann muss man aber noch schnell Zähne putzen und geht dann ins Bett und dann ist es schwer einzuschlafen.
Ja, oder man will dann doch noch die nächste Folge der Serie anfangen und denkt sich, oh, ich bin zwar gerade total müde, aber dann wird man wieder so ein bisschen aufgekratzt, wenn man wieder so drinne ist und dann kann man wieder nicht schlafen. Sowas meine ich.
Also das ist kein wissenschaftlich untersuchtes Phänomen. Also ich habe dazu nichts finden können. Das aber irgendwie in regelmäßiger Reihenfolge so ideale Einschlafzeitpunkte kommen, das legt es ja fast so ein bisschen nahe. Und wir halt, wenn wir einen verpassen, erstmal auf den nächsten warten müssen, das ist auch mir in der Forschung nie begegnet. Und trust me, ich habe sehr vielen Menschen beim Einschlafen zugeschaut. In meiner Tätigkeit als Schlaftherapeutin, da gab es aber schon Patientinnen und Patienten mit Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen mit auch einer Tagesbeeinträchtigung, die davon berichtet haben. Also daher kenne ich das. Da könnte es aber eher was damit zu tun haben, mit so einem ganz, ganz starken Fokus auf diesen Prozess des Einschlafens und vielleicht auch so dem Wunsch, alles richtig zu machen, damit man dann auch gut einschlafen kann. Und bei einer Patientin, die am Anfang der Therapie so das Gefühl hatte, sie muss diesen richtigen Zeitpunkt abpassen, um einschlafen zu können, ist dieses Gefühl auch im Lauf der Therapie, während der dann der Schlaf auch besser wurde, dann verschwunden. Das zeigt vielleicht auch, dass es eher so eben was mit diesem Gefühl zu tun hat oder so dem Ziel, auch alles richtig zu machen. Man muss auch sagen, also bei diesem Beispiel, wir lungern auf der Couch, werden total müde, stehen dann auf, putzen Zähne und gehen dann ins Bett. Da machen wir nochmal was. Also wir werden aktiv. Wir haben vielleicht sogar im Badezimmer noch helles Licht, was natürlich auch nochmal die Wachheit fördert. Und das heißt, es ist eher so, dass das Verhalten uns dann wacher macht, aber nicht die Tatsache, dass wir irgendwie einen vermeintlichen idealen Einschlafzeitpunkt verpasst haben.
Das heißt, man könnte, wenn man das Gefühl hat, man hat das irgendwie, dann putzt man vielleicht schon vorher Zähne, irgendwie direkt nach dem Abendessen, wenn man dann eh nichts mehr zu sich nehmen will. Und dann hat man das schon mal erledigt und kann einfach irgendwie ins Bett rüberkriechen, wenn man jetzt vielleicht noch gelesen hat oder ferngeschaut hat oder was auch immer getan hat.
Ja, oder wenn man dann im Bett liegt und sagt, jetzt könnte ich eigentlich noch ein paar Seiten lesen, dann macht man eben das und wartet, bis man dann wieder richtig müde ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach nicht drüber ärgern oder eben nicht glauben, dass man jetzt irgendwie etwas verpasst hat und jetzt nochmal warten muss. Das Gefühl, bereit zu sein, einzuschlafen, das wird sich von ganz alleine wieder einstellen.
Das ist wie an vielen Stellen hier bei uns, oder? Man muss einfach sich da jetzt nicht so selber geißeln und dann sagen, oh, jetzt habe ich das verpasst und so und jetzt bin ich wieder wach und jetzt klappt es nicht. Sondern man weiß so, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwie nochmal kurz meinen Puls ein bisschen höher geschossen und habe jetzt irgendwie was gemacht und so und mit der elektrischen Zahnbürste im Mund hier irgendwie mich selber gerade nochmal kurz wach gemacht. Und dann ist es aber auch nicht wild und es gibt keinen random Zeitpunkt, den man jetzt dann irgendwie wieder abwarten muss, sondern man kommt da einfach rein. Christine, was nehmen wir aus der Folge mit?
Ja, Schlaf nachholen am Wochenende ist etwas, was viele Menschen tun. Es wäre ideal, man würde darauf achten, auch unter der Woche auf ausreichend Schlaf zu kommen, sodass man dieses Schlaf nachholen am Wochenende gar nicht so sehr machen muss. Aber aus Forschungsperspektive würde ich auch dazu raten, doch Schlaf nachzuholen am Wochenende, wenn es unbedingt notwendig ist.
Und ich glaube, was wir so oder so immer feststellen können, ist, am besten klappt es, wenn wir da einfach so ein bisschen versuchen, den Stress rauszulassen, weil Stress und Schlaf, das verträgt sich überhaupt nicht. Und dann wünschen wir euch an der Stelle einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.